Ein herzliches Objection! Alle miteinander zur 321. Ausgabe des GamerWG Podcasts. Anderthalb Jahren hat uns jemand zum Danganronpa-Podcast geschrieben, wir sollten doch unbedingt mal die Phoenix Wright-Spiele spielen, weil die auch in die Visual-Novel-Sparte fallen. Und mittlerweile habe ich mir die Trilogy auf dem 3DS runtergeladen und den ersten Teil zumindest schon mal beendet. Und darum wollen wir heute über Phoenix Wright Ace Attorney für den Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS und iOS sprechen. Also auch heute ist das Spiel noch gut zu bekommen. Und ich weiß nicht, bist du Verteidiger? Heute in der Folge ist Kai, hallo.
Hallo Maurice und ein Gruß an die Hörer.
Ja.
Ja, bei mir hieß das übrigens Einspruch, nicht Objection. Ja.
Ja, damals noch.
Ja.
Als Deutsch noch übersetzt wurde.
Genau, als Capcom noch Geld hatte. Ja, ich hab's auf Deutsch gespielt, auf dem DS tatsächlich und nicht auf dem 3DS, weil es da ja nur die Englische gibt, was ich ja nicht verstehe.
Klitzekleine History, so sehr bin ich noch nicht in der Serie drin, aber das erschien wohl laut dem Wiki, was wir uns extra rausgesucht haben, 2001 in Japan für den Game Boy Advance.
Ganz schön alter Knochen.
Ja. 14 Jahre.
Ja.
Und kam denn 2005, beziehungsweise bei uns dann 2006, als Re-Release für den Nintendo DS auf den Markt. Das ist dann halt, wie gesagt, auch der Release, den du gezockt hast.
Genau.
Ich sehe gerade, in Japan gab es auch eine Windows-Version, die ebenfalls in dem Zeitraum released wurde. Das Spiel könnt ihr tatsächlich auch auf der Wii U finden, im WiiWare-Bereich. Da wurden die Episoden auch veröffentlicht vom ersten Spiel. Und wie gesagt, dann 2009, 2010 kam dann die iOS-Fassung der Trilogy. Das heißt, ihr bekommt die ersten drei Teile als Gesamtpaket, die es dann auch auf den Nintendo 3DS geschafft hat. Das ist die Version, die ich gespielt habe. Und das Tolle an dem Paket ist halt, dass es drei Spiele für 30€ sind. Und ich habe für den ersten jetzt schon so 21 Stunden ungefähr gebraucht. Da könnt ihr euch ausrechnen, was ihr da für einen Gegenwert bekommt. Und ich kann jetzt schon sagen, das war kein Fehlkauf. Und ich bin froh, endlich mit der Serie eingestiegen zu sein. Und ja, darüber wollen wir heute ein bisschen plaudern. Du hast ja gesagt, du hast es auf dem DS gespielt. Und um dich vorzubereiten, hast du ein Let's Play geguckt. Und würdest du sagen, du bist so wieder halbwegs auf dem aktuellen Stand?
Nein. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Also ich habe es 2006 dann auf dem DS gespielt und war total begeistert davon, vom ersten Teil zumindest. Und ja, jetzt zum Auffrischen das Let's Play und irgendwie ist da nicht viel von hängen geblieben. Ich habe das Let's Play so nebenher, also mehr als Podcast quasi mir angehört, weil der gute Let's Player dann auch die Stimmen versucht hat zu imitieren oder zumindest jedem Charakter eine andere Stimme zu geben, was teilweise sehr anstrengend war. Aber es ist tatsächlich nicht so viel von da hängen geblieben, von der Story, also von den Fällen. Ist irgendwie alles so auf Durchzug bei mir.
Ja, naja. Bei mir ist es auch schon wieder 2 Wochen her. gut, dass ich es gespielt hatte, weil ich bin jetzt schon beim zweiten Teil dran. Und das wird heute keine Story-Folge. Also wir werden nachher einen Spoiler-Teil drin haben, wo wir über so unsere Highlights sprechen werden. Aber wir werden keine komplette Story-Zusammenfassung heute machen. Das ist auch ganz gut so, denn als Visual Novel steht hier die Geschichte und in diesem Fall natürlich die Fälle als Verteidiger im Vordergrund, wo wir als Phoenix Wright halt versuchen, die Unschuld unserer Mandanten zu beweisen. Und lass uns mal erklären, was es genau für ein Spiel ist. Ich habe jetzt Visual Novel gesagt, aber da fällt ja noch ein bisschen mehr drunter als nur lesen und ja und nein antippen.
Ja, richtig. Also der Hauptteil des Spiels besteht ja natürlich aus den Gerichtsverhandlungen. Aber um da hinzukommen, also es fängt meistens halt erstmal mit einem Mord an. Wobei man bei den ersten beiden Fällen, glaube ich, sogar den Mörder sieht. Hinterher.
Bei mehreren tatsächlich sogar.
Ich meine, es wäre nur bei den ersten beiden, oder? Weil bei 3 und 4 siehst du es nicht. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls passiert dann halt das, der Mord quasi, das Ereignis. Und dann wird unser guter Phoenix engagiert. Das sieht man dann halt meistens in seiner Anwaltskanzlei. Und dann finden die Gespräche statt. Und dann muss man halt erstmal den Schauplatz des Verbrechens untersuchen. Und das passiert so in guter Point-and-Click-Adventure-Manier. Also erstmal ein Gespräch führen mit irgendeinem Charakter in Visual-Novel-Manier und danach muss man dann halt das Gebiet absuchen. Schön mit dem Stylus rumklicken unten auf dem Bildschirm und halt nach Beweisen suchen und die dann halt sammeln für die Gerichtsakte.
Ja, das ist schön gemacht, dass nicht alle Hinweise, die du findest, auch verhandlungsrelevant sind. Was ich ein bisschen, beziehungsweise wo ich gerne mir mal ein Let's Play oder so zu angeschaut hätte, wäre, wie das auf der EBA-Fassung ablief. Weil ich finde das mit dem Stylus sehr angenehm, halt über die Bildschirme zu tippen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das mit dem Steuerkreuz sonderlich komfortabel ist auf Dauer. Vor allem, wenn man halt wirklich einige Passagen hat, wo man dann wirklich von Schauplatz zu Schauplatz backtracken muss. Und dich das schon nervt, wenn du da mit dem Stylus 100-mal rauftippen musst, damit du an den scheiß Ort kommst, wo du hin willst. Und das hat auf jeden Fall einige Komfortfunktionen mit sich gebracht, der Re-Release auf dem DS, auf iOS und auf dem 3DS dann später. Also ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie nervig das gewesen sein muss mit dem Steuerkreuz.
Ja, du hast die Steuerung ja noch drin, ne? Also das ist ja, du kannst es ja auch über Steuerkreuzen so steuern.
Habe ich nie gemacht, wenn es ums Suchen ging. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Ob das schnell geht oder ob das präzise ist.
Es geht. Also man kann so arbeiten, aber es ist nicht wirklich komfortabel. Das stimmt schon.
Ja. Man sucht dann halt die Schauplätze ab, die einem vorgegeben werden. Da wird zum Beispiel gesagt, okay, natürlich den Mordschauplatz absuchen nach Hinweisen, aber hin und wieder muss man dann auch mal zum Polizeihauptquartier, um da mit guten Kollegen zu sprechen, die einem dann Mappen geben mit den ganzen
Autopsieberichten und sowas.
Genau, mit so Berichten, dass man halt so halbwegs auf dem neuesten Stand ist. Und man muss dann natürlich auch Dialoge führen. Gab es Zeugen? Was haben sie gesehen? Habt ihr vielleicht irgendwas wahrgenommen? War da noch jemand, den man dann ausfragen könnte? Und so öffnen sich dann nach und nach Schauplätze mit neuen Charakteren, die man dann weiter ausfragen kann. Und in dem Phoenix Wright-Universum sind alles irgendwie Arschlöcher, habe ich das Gefühl. Weil jeder, der da wirklich vor dem Gericht sitzt, sich erstmal irgendeinen Scheiß ausdenkt.
Ja.
Und erst nach 20 Mal hold it, die irgendwann mit der Wahrheit rauskommt. Moment, ich muss ihren Namen raussuchen. Es gibt einen Charakter, der dann wirklich gesagt hat, in der Geschichte, ich habe meine Geschichte so und so gewendet, weil ich es einfach cool fand, Zeugin zu sein. Und Lotta Hart hieß die. Und die hat dann halt wirklich nur Scheiße gebaut, weil sie es cool fand, dass so eine Zeugin war in einem Mordfall und unbedingt mal vor Gericht stehen wollte.
Ja, ja.
Was sind das für Menschen?
Ja, überhaupt, wie sie, also das würde kein Gericht der Welt zulassen, was da teilweise abgeht.
Der Richter lässt halt wirklich alles mit sich machen.
Ja.
Also wenn dann halt die Anwälte der, ja, wenn die halt mit ihren Zeugen kommen und der Richter dann irgendwie versucht, das zusammenzufassen, dann wird er mal unterbrochen, lässt sich klein machen von allen. Im letzten Fall, also man muss sich vorstellen, in der GBA-Fassung gab es 4 Fälle und um die Fähigkeiten des Nintendo DS zu demonstrieren, gab es einen Bonusfall mit neuen Spielmechaniken und da ist ein Charakter drin, die halt Bentos, also so fertige Mittagessen verkauft. Und die haut andauernd irgendwelche Mittagessen für den Richter raus. Und der lässt sich damit schmieren praktisch.
Ja, oder auch hier der von Karma, der Staatsanwalt, wenn der andauernd dem Richter was Maul fährt, ja, also den so richtig niedermacht, irrelevant, interessiert mich nicht, ich hab hier das Sagen, ja, also kein Richter der Welt würde so mit sich reden lassen, aber naja, gut, das gehört halt da mit zu dem Spieluniversum.
Ja, als Visual Novel ist das alles hier Sprite-basiert noch. Wir haben schon ein paar Screenshots und Videos uns angeschaut vorher noch, wo das dann im Dual Destinies, dem 3DS-Teil, glaube ich. Ich meine, das ist exklusiv für 3DS.
Den gibt's auch auf iOS.
Okay. Halt wirklich dann 3D-Modelle sind, aber in der Ace Attorney, beziehungsweise in der Phoenix Wright Trilogy sind das noch alles schöne handgemalte Sprites, die dann halt statt richtigen Animationen einfach verschiedene Phasen haben, die dann abgespielt werden. Und das ist immer toll, wenn man halt sieht, Phoenix hält gerade schon so die Hände hoch und dann klatscht er auf den Tisch. Dann gibt's schöne blecherne Game Boy Advance Sounds. Also man hört richtig, dass das noch vom Game Boy Advance stammt. Und so schmeißen sich dann die Charaktere das wohlbekannte Objection an den Kopf, um zu beweisen oder gegenzuhalten, ob der Angeklagte nun der Mörder war oder nicht.
Genau. Und dann gibt's noch das Kreuzverhör. Wenn man dann den Zeugen ins Kreuzfeuer nimmt, dann muss man dann seine Aussage analysieren und jedes Mal dann mit Moment mal, so hieß es bei mir, und bei dir ist es Hold it, ne?
Genau, Hold it.
Dazwischen rufen und dann seine Aussage in Frage stellen.
Um dann kleine Frage, wie ist das in Deutschen? Hat er dann auch eine deutsche Stimme bekommen? Oder hat,
ja, ja.
Hat er,
Der sagt tatsächlich Moment mal und auch Einspruch, ja.
Okay, das ist cool, weil im Englischen ist es natürlich entsprechend auch Englisch vertont gewesen. Und deswegen kenne ich das halt wirklich nur als Hold It und Objection. Weil aus irgendeinem Grund die 3DS-Fassung und iOS-Fassung nur Englisch verfügbar sind, wie du ja schon gesagt hast. Was ich sehr, sehr irritierend fand, als du mir dann gesagt hast, die DS-Fassung war auf Deutsch.
Ja, zumindest die ersten drei, also, ne?
Also die Trilogy.
Ja, genau, die gibt's in Deutsch. Warum Capcom das nicht hinbekommen hat, das für das iOS oder 3DS-Release da wieder einzubauen, die bereits vorhandene Übersetzung, ist mir ein Rätsel. Also kann ich nicht nachvollziehen.
Ja. Ja, im Kreuzverhör ist das Schöne, hat man halt seine Hinweisliste und dann muss man halt wirklich gucken, was hat er gesagt? Habe ich einen Hinweis, der dagegen hält? Hat er jetzt eine Uhrzeit gesagt? Habe ich einen Gegenstand in meinem Inventar, der irgendwie auf eine andere Uhrzeit hinweist, wann die Tat geschehen ist. Und so hält man dann halt gegen, um praktisch die Aussage von dem Zeugen halt so zu drehen und zu wenden, dass er am Ende endlich mal mit der Wahrheit rausrückt, wie der Ablauf wirklich vonstatten gegangen ist, weil wie gesagt, jeder erstmal Bullshit erzählt. Und selbst wenn die unschuldig sind, nur Scheiße labern. Und hier kommt ein kleiner Kritikpunkt hinzu, den ich zumindest so aufgenommen habe. Jeder Charakter hat halt irgendwie eine visuelle Eigenart. Und ich habe jetzt schon die Bento-Lady aus dem fünften Fall erwähnt. Und die hat halt zum Beispiel andauernd so eine Animation, wo sie jemandem so ein Bento entgegenholt. Also dann holt sie erstmal aus ihrer Tasche raus und zeigt es dann so nach vorne. Das sind so 3-4 Sprites, die nacheinander gespielt werden. Und wenn das alle paar Sätze vonstatten geht, nimmt das ein bisschen aus dem Spielfluss raus. Und irgendwann nervt es einen auch mit den Eigenheiten der Figuren. Also mir ging es zumindest so.
Ja, das stimmt. Also so manche Charaktere sind dann doch ein wenig anstrengend.
Anstrengend ist gut, ja.
Ja.
Ach Gott.
Aber es macht trotzdem Spaß, weil wirklich, wirklich jeder so ein bisschen, ne, seinen eigenen Charakter quasi auch hat, ne? Gutes Beispiel am Anfang ist ja direkt hier unser guter Larry, ne? Ist was faul, war's der Batz. Also das war so der Spruch im Deutschen, der da öfter mal gesagt wurde, weil grundsätzlich, wenn irgendwo Mist passiert ist, dann hat man ihm die Schuld gegeben und das passt doch zu dem Charakter, weil der ist irgendwie so ein trotteliger, überdrehter Typ, der wirklich irgendwie anscheinend in jedes Fettnäpfchen tritt. Und ja, das finde ich, kommt immer ganz gut rüber, so bei den Charakteren.
Ja, also selbst wenn das alles Stereotypen sind, die sind sehr liebevoll umgesetzt. Und wie gesagt, dadurch, dass sie halt wirklich alle so eine Eigenheit haben, die wirklich nur durch Animation wiedergegeben wird, gibt es denen halt durchaus Persönlichkeit.
Ja, unser abgeranzter, bisschen auch schusseliger Cop, Dick Gamsho, den hat man irgendwie auch relativ schnell ins Herz geschlossen, auch wenn er am Anfang ein bisschen arschig ist.
Ja, man merkt später, der Gegenspieler von Phoenix Wright ist hauptsächlich Miles Edgeworth und den vergöttert Dick halt und der ist immer auf seiner Seite, egal was passiert. Und ja, der ist ein bisschen schusselig, ein bisschen dämlich, aber den schließt man halt wirklich ins Herz, weil er das Herz am rechten Fleck hat.
Ja, genau, das ist ein richtiger Treu-Dover, sag ich mal, ja.
Ja. Etwas, was mir nicht so gefallen hat, und das wird zum Glück nicht zu oft ausgenutzt, ist, man hat oft einen Partner dabei. Das ist im ersten Fall die Mia Fey, die dann im zweiten Fall stirbt, also wo dann der Plot wirklich ins Rollen kommt. Und dann taucht ihre Schwester auf, Maya, die auch dann uns über das gesamte erste Spiel begleiten wird. Und das ist eine, die sind eine Familie von, wie nennt man das
Medien,
genau?
Medien, also
ja, Medium. Die können halt mit Geistern kommunizieren und weil Mia dann halt stirbt, hilft sie Phoenix hin und wieder dann auch, indem sie in Maya fährt praktisch. Und das wird dann auch erklärt, weil das im zweiten Teil zum Beispiel eine Rolle spielt, dass wenn der Geist in dem Medium drinne ist, halt das Medium selbst komplett ausblendet praktisch. Und das ist ein Element, was mich hin und wieder geärgert hat, weil dadurch Situationen zustande kommen, wo du im Spiel praktisch nicht weiterkommen kannst. Du musst verlieren. Und wenn du halt wirklich denkst, aber da ist ein Punkt, der sich widerspricht und ich habe hier einen Beweis, aber das Spiel sagt, nein, ich will jetzt, dass da irgendwie ein Geist vorkommt, verdammt. Dann wird das irgendwie in die Story gezwungen. Das, wie gesagt, passiert nicht oft zum Glück, aber wenn es passiert ist, hat das mich geärgert, weil ich immer das Gefühl hatte, dass das Spiel bewusst mir Hinweise vorenthält, beziehungsweise in diesem Fall mal nicht der Logik folgt, die sonst in der Struktur inne ist.
Ja, es gibt so ein, zwei Stellen, wo man wirklich so in die Falle reinläuft, wo du dann Beweise halt vorlegst und dadurch so also man hat, glaube ich, 5 Leben quasi, ne, immer pro Verhandlung.
Genau.
Und ja, jedes Mal, wenn du dann was da falsch vorlegst, dann kriegst du eins davon abgezogen. Und es gibt so 2-3 Stellen, da musst du einfach mal verlieren, weil dann kommt der Richter an und sagt dann so, ich befinde den Angeklagten für, und dann kommt dann wieder Einspruch von der guten Maya, ja, weil sie dann wieder sagt, so, das kann nicht sein, du hast da was falsch gemacht. Aber das Spiel lässt dich halt vorher nicht raus. Du musst in diese Situation erst reingeraten.
Ja, und einmal passiert es sogar, dass du dann halt ein Leben verlierst. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn das dein letztes war. Ob du dann Game Over gehst, weil dich das Spiel in diese Situation zwingt? Wüsste ich wirklich gerne. Müsste man mal ausprobieren.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Du hast das bei deinem Spielen ja festgestellt, dass das Save-System auch nicht so das Beste ist.
Nee, es ist ziemlich angenehm. Aber man muss erstmal herausfinden, dass es das überhaupt gibt. Das ja. Wusste ich nämlich nicht, dass es das gibt.
Ja, du musst immer ins Menü und dann speichern.
Ja, der Punkt ist, das Spiel hat festgelegte Checkpoints, also praktisch am Tag, wenn du alle Hinweise gefunden hast, vor der Gerichtsverhandlung gibt es einen Checkpoint, nach der Gerichtsverhandlung gibt es einen Checkpoint und wenn du in den nächsten Fall überkommst, gibt es einen Checkpoint. Da wird dir dann im Spiel festgesagt, hier kannst du jetzt speichern. Und was ich nicht wusste, bis zum vierten Fall oder so, ist, dass wenn man Start im Spiel drückt, praktisch an jeder Zeit, außer wenn man gezwungen wird, also in einer Story-Aktion gezwungen wird, einen Hinweis vorzulegen, nur dann funktioniert es nicht, dass du auf Start drückst. Aber wenn du in einem Gespräch drin bist, in einer Verhandlung jetzt eine Gesprächsauswahl hast, kannst du immer Start drücken und es wird genau da gespeichert. Das Ärgerliche an dem System ist, dass es sich, wenn du speicherst, automatisch ins Menü zurückkickst. Das heißt, wenn du auch nochmal sicher gehen willst, drückst du Start, speicherst, wird ins Menü zurückgekickt, musst dann den Spielstand neu laden und dann kannst du da erst weitermachen. Und wenn du dann all dein Leben verlierst, geht die ganze Prozedur schon wieder von vorne los. Ich bin insgesamt zweimal Game Over gegangen, das heißt, ich habe zweimal meine fünf Chancen verbraucht. Und das erste Mal war halt wirklich, wo ich das noch nicht wusste, und dann eine ganze Stunde Verhandlung nochmal nachspielen musste. Und das war super ärgerlich. Also ich wünschte, das Spiel hätte irgendwann einmal gesagt, wenn du auf Pause drückst, kommt das Speichermenü. Weil wieso sollte ich auf Pause drücken in einem Spiel, das automatisch pausiert, wenn ich den DS zuklappe? Das ist der Grund, weshalb ich halt nie auf Start gedrückt habe. Ach Gott, das war sehr ärgerlich.
Ja, ich wusste das halt noch, dass man immer in der Verhandlung da zwischendurch mal speichern sollte. Weil ich bin damals da auch irgendwie einmal reingelaufen, dass ich Game Over gegangen bin und dann ein gutes Stück neu spielen musste. Das ist mir auch passiert. Und dann habe ich immer schön gespeichert.
Mhm. Ja, seitdem habe ich auch immer gespeichert.
Und dann geht's ja. Dann kommt man eigentlich auch gut klar. Ich bin dann auch immer hingegangen nachher, wenn ich dann wirklich ein Leben verloren habe. Ah, scheiße, neu laden. Und dann kommst du gut durch.
Ja, ja. Wie gesagt, normalerweise folgt das Spiel einer schönen Logik. Dann hat man halt wirklich so Punkte, wo dann gesagt wird, okay, ich bin um die Uhrzeit durch diese Tür gegangen. Und dann sagst du, um die Uhrzeit war die Tür aber schon kaputt. Da konntest du gar nicht durchkommen. Mhm. Und sowas ist halt gang und gäbe in dem Spiel, dass du halt wirklich versuchst, einfach die Argumente auszuhebeln, um letztlich ein Gesamtbild zu schaffen, wie der Fall tatsächlich ablief. Anders jetzt als zum Beispiel in dem Danganronpa, weshalb das halt heute mit dem Thema aufgekommen ist, dass du am Ende nicht den Fall nochmal rekapitulieren musst oder so, sondern es wird dann einfach dir nacherzählt. Also sobald du herausgefunden hast, wer der Täter war, warum, wieso, weshalb und ihn halt mit Hinweisen festgenagelt hast, wird praktisch gesagt, okay, du hast den Fall geknackt, so ist es abgelaufen. Nächster Fall.
Die Fälle sind meistens in verschiedene Verhandlungstage unterteilt.
Ja, was auch angesprochen wird, das ist wohl tatsächlich so der Fall gewesen für eine lange Periode in Japan. Es wird zwar in der Synchronisation so getan, als würde das in den USA spielen, aber es ist ganz klar Japan. Allein wenn du Maya siehst, halt in ihrem Outfit. Nee, das ist super amerikanisch, Leute.
Der Let's Player, den ich geguckt habe, hat übrigens mal irgendwann zwischendurch in seinem Let's Play von einem amerikanischen Spiel gesprochen. Er meinte so, ja, das ist typisch für ein amerikanisches Spiel. Da dachte ich mir auch so, Kollege, Capcom? Naja.
Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, verdammt. Was wollte ich denn sagen?
Du hast irgendwie wegen japanischen, beziehungsweise spielt in Amerika, aber es ist ein japanisches Spiel, ganz klar. Aber was du vorher...
Ich weiß es nicht.
Was du bist roter Faden weg.
Ja, ich versuche da nochmal drauf zu kommen.
Ja, ich hatte gesagt, es sind verschiedene Verhandlungstage unterteilt.
Ach ja, danke. Es war tatsächlich in Japan so, dass eine Verhandlung nur 3 Tage gehen kann, weil halt, ich glaube, weil es tatsächlich zu viele ungelöste Fälle gab. Und wenn halt am dritten Tag, am dritten Tag musste ein Urteil gefällt werden und diese Periode ging irgendwie 12 Jahre oder so, wo das halt tatsächlich der Fall war. Und das wird im ersten oder zweiten Fall von Phoenix Wright auch angesprochen, dass halt in diese Periode fiel, wo Phoenix sagte am Anfang, ich habe nur 3 Tage Zeit, da muss ein Urteil gefällt werden, weil das vom Gesetz so vorgegeben ist. Und entsprechend kann jede Verhandlung beziehungsweise halt jeder Fall maximal 3 Verhandlungstage gehen.
Ja. Und zwischen den Verhandlungen musst du halt wieder investigativ tätig werden und Beweise sammeln für den nächsten Verhandlungstag. Oh, und so funktioniert das Ganze.
Ja, es ist auch schön, dass du halt immer mit den Angeklagten sprechen kannst, die dir auch schon vitale Hinweise geben können.
Ja.
Auf Schauplätze, Figuren, mit denen du unbedingt mal sprechen solltest, Dinge, auf die du achten solltest.
Apropos Schauplätze. Ich find's ein bisschen doof, dass du teilweise für bestimmte Schauplätze zu besuchen wirklich immer wieder durch andere Schauplätze quasi durchlaufen musst.
Das habe ich vorhin mit dem Backtracking gemeint.
Ja.
Das ist ekelhaft. Wenn du im dritten Fall warst, glaube ich, auf dem Filmstudio, da gibt's einen Eingangsbereich und von dem gehen praktisch 2 Wege ab. Und das wird halt nur mit Text angegeben. Du kannst dann drücken, ich will weitergehen, also Move, auf einem anderen Bildschirm und dann werden dir da 4 Optionen angezeigt. Und die sind teilweise durchgewürfelt. Und wenn du da irgendwo hin willst, musst du halt teilweise erstmal zu einem anderen Ort hin, damit der in der Liste auftaucht. Du hast nicht immer eine komplette Liste mit Schauplätzen, wo du überall hinspringen kannst, sondern du musst teilweise wirklich von Bildschirm zu Bildschirm wandern, nur damit der richtige Schauplatz in diesem blöden Move-Menü auftaucht, weil maximal 4 Schauplätze gleichzeitig angezeigt werden. Und das ist Bullshit. Das ist super nervig, wenn du halt in Fall von diesem Filmstudio halt wirklich öfter gezwungen wirst von der Story her, zwischen dem Studio und dem Pausenraum da hin und her zu laufen und dafür immer über 2 zusätzliche Bildschirme gehen musst, nur weil das Menü dir nicht anzeigen kann, aufgrund dieser 4-Ort-Limitation, dass du da automatisch hinspringen kannst. Und dann bist du halt wirklich zurück, 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 okay, ein Satz gesprochen und wieder zurück, weil ich jetzt mit der anderen Person mit dem neuen Satz da irgendwie neue Hinweise rausholen kann. Zurück, zurück, zurück und auf Dauer geht ihr das einfach auf den Senkel.
Ja, das haben sie dann nachher hier zum Beispiel bei dem Crossover mit Professor Layton auf dem 3DS wesentlich besser gelöst. Da kannst du sofort jeden Ort anspringen. Das ist viel einfacher.
Ja, es ist halt, hat ein bisschen zu lange gedauert, weil ich, im zweiten Teil ist das jetzt auch schon wieder so, da bin ich gerade im zweiten Fall. Und das ist auch, oh, du willst irgendwo hin? Nee. Der Ort wird nur angezeigt, wenn du in diesem Ort bist. Obwohl du da jetzt gerade gar nichts zu tun hast. Und diese 4-Ort-Limitation ist wirklich sehr nervig. Wenn du halt 5 oder 6 Schauplätze hast, auf die du zugreifen kannst.
Ja, vielleicht war das halt damals nach dem Advance geschuld. Keine Ahnung. Der hat ja nur einen Bildschirm. Vermute mal, dass das noch daher kommt. Dass die das da irgendwie... Keine Ahnung.
Oder Capcom war einfach nur doof.
Ist jedenfalls irgendwie nervig.
Ja. Das sind dann tatsächlich auch so mit die nervigsten Punkte gewesen, wenn es halt mal so ein Tag gab, wo du halt wirklich von Schauplatz zu Schauplatz nur am Rennen bist, um immer so 1-2 kleine Infohäppchen herauszufinden. Und wie gesagt, wenn dich das Spiel mal bewusst in eine Sackgasse fahren lässt. Ansonsten ist viel Logik dahinter. Wenn dir jetzt irgendjemand sagt, boah, hier, da gibt's einen Hinweis, dann gehst du da hin, dann findest du da irgendwas und dann wird normalerweise automatisch klar, jetzt müsste ich als nächstes dahin, weil das, was ich hier an diesem Schauplatz gefunden habe, bedeutet, dass ich, wenn ich mit dieser Person spreche, die an dem anderen Schauplatz ist, neue Infos herausbekommen würde. Weil die Hinweise, die man findet, kann man natürlich auch den Zeugen vorzeigen, die einem dann entsprechend auch Reaktionen geben und meist auch neue Informationen zum Fall liefern, was ich ziemlich cool fand. Also du bist halt nicht nur darauf limitiert, die Hinweise in der Verhandlung zu nutzen, sondern kannst ja auch vorher schon den Zeugen und den ganzen Leuten, die da vor Ort sind, vorzeigen, um weitere Infos zu erhalten.
Ja, oder man kann sie sich auch abnehmen lassen, ne? Zumindest in einem Falle, ja. Wenn es der falsche, was heißt der falschen? Du musst es ihm ja zeigen und dann.
Ja, wie gesagt, so manchmal zwingt dich das Spiel in so eine Situation. Was ja, es zwingt dich dazu. Nicht so toll finde.
Ja. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das halt so wirklich so Point-and-Click-Adventure-Manier, ne? Also möglichst immer mit allen sprechen, alle Optionen durchgehen, die man hat und alle Dinge, Gegenstände zeigen. Wenn man nicht weiterkommt, dann findet sich immer ein Weg.
Ja. Manchmal bin ich dadurch stecken geblieben, dass die Charaktere über etwas gesprochen haben, also über einen Hinweis. Und dann war ich in der, dann kam ich nicht mehr weiter. Und das war halt meistens im fünften Fall der Fall. Und dann dachte ich, bin ich jetzt in eine Sackgasse gerasen, habe ich irgendeinen Hinweis übersehen? Und dann hat sich herausgestellt, dass ich den Hinweis, über den wir gerade gesprochen haben, dieser Figur nochmal zeigen muss, damit sie mir noch mehr Informationen geben kann. Und das ist mir drei oder viermal passiert, dass ich dann halt stecken geblieben bin, weil ich nicht wusste, dass man praktisch doppelt über irgendetwas sprechen muss.
Ja, gerade der fünfte Fall hat da relativ viele von, ja, das stimmt.
Ja, das ist sehr komisch gewesen. Der also
ist aber auch sehr komplex, der fünfte. Das, also der dauert ja, der Fall alleine dauert ja so lange wie die anderen vier.
Ja. wie gesagt, der ist extra für den DS entworfen worden. Entsprechend hat er auch noch ein paar zusätzliche Gimmicks. Zum Beispiel kann man Hinweise diesmal in der 3D-Sicht anschauen. Und so kann man dann halt zum Beispiel, wenn man einen Schuh findet, diesen umdrehen und an der Sohle Blutspuren finden. Dann findet man, beziehungsweise bekommt man ein Handy, das kann man dann aufklappen und den letzten Anruf nachchecken. Und es sind halt so Spielereien oder, und das hat mich wirklich genervt, du kriegst dann so Pulver, damit du Fingerabdrücke abfinden kannst. Dann hämmerst du mit dem Stylus auf den Bildschirm, um halt das Pulver auf die Stelle zu streuen. Und dann musst du pusten, um das Pulver so weg zu pusten, dass halt nur noch der Fingerabdruck übrig bleibt. Und wenn du dann halt den falschen erwischst, der ungenau ist, und du dann den nächsten finden musst, ist das halt wieder dieselbe Prozedur. Du hämmerst wie blöd auf den Bildschirm rauf und pustest. Das kommt halt nicht so cool, wenn du gerade draußen irgendwie unterwegs bist.
Ja, stell ich mir in der Bahn ein bisschen doof vor.
Und dann dein 3DS einblasen musst, ja.
Ja.
War nicht so cool. Aber wie gesagt, das war halt einfach nur, um zu demonstrieren, was der DS so an Gimmick-Features hat. Und das hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört.
Nö, gestört nicht wirklich. Aber wie gesagt, der fünfte Fall ist halt sehr komplex. Was dann die Spielzeit auch schön in die Länge zieht, ne? Also die ersten vier gehen so 10 bis 12 Stunden, würde ich sagen.
Genau, und dann der letzte Fall geht nochmal gute 10.
Ja, und der letzte geht dann nochmal die guten 10 und dann kommst du auf ein schönes Gesamtpaket von rund 20 Stunden.
Ja. Ich hätte ohne den fünften Fall leben können. Zum einen, weil er leider Gottes so eine Art Best-of ist von Fall 2 und 4 und die so miteinander vermischt. Ihr müsst euch vorstellen, im vierten Fall geht es darum, ein Event aus der Vergangenheit zu rekapitulieren, um herauszufinden, was in der Gegenwart passiert ist. Und im zweiten Fall war das so halt so, dass du, ja, wie war das nochmal? Das hat nämlich auch, es hat auch etwas mit diesem Zeitsprung zu tun, weil Mia, die Mentorin von Phoenix, halt den falschen Leuten nachgeschlichen ist. Und das passiert praktisch exakt so nochmal im fünften Fall. Und das ist ein bisschen nervig. Du hast das Gefühl, das ist, die brauchten irgendwie einen coolen Fall und haben sich gesagt, was passiert eigentlich, wenn wir denselben Fall nochmal benutzen, nur in einem anderen Setting. Und es ist leider Gottes halt von der Erzählstruktur einfach nur so eine Art Remake von, ja, wirklich halt ein Best-of von Fall 2 und 4.
Ja, was auch ein bisschen doof war, ist halt, dass nach Fall 4 quasi die Story ja so erstmal abgeschlossen ist für den ersten Teil und mit Maya dann auch verschwindet.
Es laufen dann sogar Credits.
Ja, genau.
Und dann kommt der fünfte Fall und dann laufen nochmal Credits.
Ja. Und Maya verschwindet halt am Ende vom vierten Teil und man ist quasi alleine. Und für den fünften Fall haben sie einem dann quasi einen neuen Partner an die Seite gegeben.
Die ich aber super sympathisch finde. Das ist die
Emma Sky. Ja.
Und ach, die ist süß. Die ist so lieb.
Ja, das stimmt.
Und ja, dann lass uns zu den Charakteren kommen.
Ja, gerne.
Wie gesagt, wir sind Phoenix Wright, beziehungsweise Nick für Maya, besser gesagt. Ich habe es Kai dir vorhin schon erklärt. Das ist super bescheuert. Nick ist nicht sein richtiger Name.
Nee, er ist der Phoenix.
Sie sagt es einfach nur, weil es einfacher ist, als Phoenix zu sagen. Und das ergibt sich halt aus Phoenix Wright. Und so bescheuert das auch sein mag.
Total doof.
Ja. Ja, es ist halt einfacher. Und das wird dann im zweiten Teil auch nochmal direkt aufgefangen. Mit einem weiteren Medium, die auch sehr niedlich ist. Phoenix ist halt ein Anfänger. Der erste Fall, den man spielt, ist wirklich seine allererste Gerichtsverhandlung als Verteidiger. Und das liegt daran, dass man halt Larry Butts verteidigen muss, der ein guter Freund von ihm ist, ein Schulkamerad.
Ja, Klassenkamerad.
Und das Tolle am ersten und zweiten Teil ist, also ich meine jetzt hier wirklich die ersten beiden Spiele, dass man im ersten Fall gegen so einen Anwalt zieht, der so 0815 Klischee-Look hat. Grauer Anzug, halber Haaransatz fehlt schon, so die letzten Haare nochmal so rübergekämmt,
ja.
Dicke Brille und immer am falschen Zug. Und ja. Die Tutorial-Fälle sind wirklich super gemacht, weil du da einen richtigen, schönen Einstieg bekommst, wie die Logik dieses Spiels funktioniert zum Großteil. Dir steht, wie gesagt, am Anfang dann auch Mia noch zur Seite als Mentorin und sagt dir, okay, so läuft es ab in der Verhandlung. In diesen Momenten ist halt das Kreuzverhör, da kannst du entweder einen Hinweis vorbringen als um gegenzuhalten gegen ein Argument oder halt hold it, pressen, halt sagen, können Sie diesen Punkt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, nochmal genauer beleuchten. Und das kann man tatsächlich mit jedem Statement machen, was sehr cool ist, aber dadurch, dass dir das halt von deiner Mentorin gesagt wird, in deinem ersten Fall, der halt auch für Phoenix der erste Fall ist, wirkt diese Tutorial-Passage halt nicht wie ein Tutorial, sondern es wirkt sehr natürlich, als wäre das jetzt wirklich, ja, als wäre das wirklich Phoenix erster Fall.
Ich fand das ja sehr schade, weil Mia ist ja wirklich ein steiler Zahn, sag ich mal so. Ja, und der wird am Anfang dann eingeführt als deine Mentorin und man freut sich halt schon wirklich so, ey, wenn die ganze Zeit immer dabei ist im Spiel, ja, ist geil und dann, ja, kommt Fall 2.
Ja, ich wusste schon, dass sie stirbt. Also mir war das schon bewusst, deswegen war ich da mental drauf vorbereitet.
Mir 2006 nicht.
ja, kommt. 9 Jahre später, da darf man das wissen.
Ja, klar.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass mir Maya auf den Senkel geht, weil die ist 17 zu dem Zeitpunkt, wo sie dir zur Seite steht. Und die hat halt auch so ein paar Teenager-Momente, halt wenn es wirklich zu diesem Filmstudio geht und da gerade ihre Lieblingsserie gedreht wird und sie total drauf abgeht und ihre Sammelkartenkollektion dir vorzeigt und sehr, sehr kindlich wirkt. Aber zum Glück wurde das immer sehr natürlich umgesetzt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt so ein erzwungenes Kind sein ist, sondern die hat schon ihre ernsten Momente und ist nur in Ausfällen, also in wirklichen kleinen Situationen sehr, sehr kindlich, naiv, sag ich mal. Aber normalerweise ist sie eine große Hilfe.
Und ich muss darauf eingehen, wenn Mias Geist in sie fährt, weil sie ist ja auch ein Medium oder medial begabt, wie auch immer man das ausdrücken will.
Ja, das ist ja ihre ganze Familie.
Ja, wenn das dann so ist, dann verändert sich auch ihr ganzer Charakter. Also sie hat dann die Gestiken und die Mimiken halt von Mia und komischerweise wird auch ihre Oberweite größer. Ja,
das ist besonders
sehr verwirrend manchmal.
Creepy, sage ich mal, wenn du dann halt im zweiten Teil den zweiten Fall angehst und da ist halt Maya vor Gericht. Und dann wird hier ein zweites Medium zur Seite gestellt. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Crystal? Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Muss ich mal weiterspielen. Auf jeden Fall, die ist halt ein Kleinkind. Und auch in sie fährt Mia einmal rein. Und dann ist auf einmal dieses Kleinkind plötzlich riesig groß mit einer Oberweite, die halt zu so einem kleinen Kind überhaupt nicht passt. Aber sie hat halt immer noch dieses kindliche Outfit an. Und das sieht total bescheuert aus.
Ja, das ist typisch Japan.
Ja. Ja. Unser Gegenspieler, wie gesagt, ist Miles Edgeworth. Und
Edgy.
Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass er mir als Rivale nicht so gefällt, weil er sehr ja schäbig rüberkommt, so was seine Machenschaften angeht. Es wird gemunkelt, dass er halt Hinweise manipuliert, Aussagen mit seinen Zeugen vorher bespricht, dass er halt wirklich entsprechend ein falsches Zeugnis ablegen. Und am Anfang hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, weil ich mag halt so einen stereotypischen Gegenspieler nicht, dass er mir einfach nicht gefallen wird, aber der öffnet sich Phoenix ja im Spiel und das ist, also Charakterentwicklung hoch 10. Der ist super sympathisch. Ich finde, auch wenn er manchmal richtig arschig rüberkommt, ist das ein super geiler Gegenspieler und die menschlichste Figur in dem Spiel. Also du, am Ende hilft er dir manchmal sogar, weil er selbst den Zeugen nicht glaubt. Und der ist als Figur einfach genial. Ich habe gesehen, dass man den auch tatsächlich einmal spielen kann, in einem Spiel, was leider nur in den USA rausgekommen ist.
Ja,
aber
dieses hätte ich Bock drauf. Genau.
Ja.
Ja, das ist mit Dick Gamsho, würde ich sagen, das sind die beiden sympathischsten Charaktere halt. Und die entwickeln sich halt auch durch das Spiel durch. Und gerade jetzt dann im fünften Fall, wenn die zwei dann wirklich ganz am Schluss sich so gegenseitig die Einsprüche an den Kopf schmeißen und so den Angeklagten quasi, nee, es ist nicht Angeklagter, aber halt den Zeugen dann da fertig machen, das ist so cool irgendwie. Also die ergänzen sich perfekt dann. Das
ja,
passt.
Es gibt halt
einfach.
Es gibt wirklich gut. Eine Stelle, wo sich Phoenix und Miles halt wirklich 5-6 Mal binnen Sekunden Objection, Objection, Objection an den Kopf werfen. Und wirklich immer weiter halt auf des Rätsels Lösung kommen. Weil die beiden, ja, wie du schon gesagt hast, sich echt gut ergänzen. Und Miles stellt sich halt später auch heraus, dass er den Ruf aufgrund schlechter Verhältnisse praktisch bekommen hat. Dass gar nicht alles stimmt und man schnell herausfindet, dass auch er eigentlich immer hinter der Wahrheit her ist und das alles einen Grund hat, weshalb er ein bisschen finster und ja wie ein Bösewicht am Anfang rüberkommt. Also der hat hier wirklich viel Charakterentwicklung und im vierten Fall geht dann ordentlich die Post ab mit ihm. Ja. Larry Butts ist, besser gesagt, Miles Edgeworth ist auch ein Schulkollege von Larry und Phoenix. Und da gibt's dann auch eine kleine nette Hintergrundgeschichte zu der Richter. Ich glaube, der hat gar keinen Namen.
Der heißt nur Judge, ja. Nameless Judge steht hier also.
Okay.
Kein.
Dann Manfred von Karma. Ja. Man muss nochmal erwähnen, die Namen wurden für die englische Übersetzung alle geändert, um schlechte Wortspiele zu sein. So haben wir zum Beispiel im ersten Fall, im Debütfall von Phoenix, den Frank Sawit. da bin ich mal gespannt, wie das in der deutschen Übersetzung ist. Ich weiß allerdings nicht, ob du dich daran erinnern kannst, weil Sawit, also hat's gesehen, der wird dann von Phoenix Wright in der englischen Übersetzung gesagt, Frank saw it, oder sollte ich besser sagen, Frank who done it? Also wer es getan hat. Und das ist cool umgesetzt. Also da haben sie sich wirklich viel Mühe mit der englischen Übersetzung gegeben. Es hat echt Spaß gemacht, diese ganzen blöden Wortspiele zu entziffern.
Ich weiß es nicht mehr, wie es in der deutschen Version war, ganz ehrlich. Ich habe ja gesagt, da ist nicht viel hängen geblieben, leider. Kann ich dir jetzt nicht auflösen. Müsste ich nochmal das Let's Play für...
Aber ob du das willst, ist die andere
das, ja, wie gesagt, das war teilweise sehr, sehr anstrengend und ich habe das eigentlich auch nur gemacht, um noch so ein bisschen was irgendwie zurückzugewinnen, weil 9 Jahre, ne, bei meinem Gehirn.
Ja.
Lange Zeit.
Ja, Emma Sky, die dann halt im letzten Fall dabei ist, die ist auch eine Schülerin glaube, im Gegensatz zu Mai ist sie 16.
Nee, 15.
15 sogar?
Ich meine 15, ja.
Nee, Age steht 16 auf echt? Auf ihrem Wiki-Eintrag. Ah, hatte ich recht.
Ja, sie ist auf jeden Fall nur irgendwie, sie ist ja auch die Schwester von der
Anklagten, ja.
Ja, wie heißt die jetzt?
Lana, glaube ich.
Lana, genau, Lana Sky. Kann man sich gut, nein, sage ich jetzt nicht. Ja, und was ist sie? Sie ist wissenschaftliche Forensikerin oder irgendwie sowas in der Art, oder will's ja, werden? Ja,
so Prodigy, ja, also die ist halt sehr begabt in dem Fall. Sie ist halt eigentlich Schülerin, ja. Aber weil sie so begabt ist, hat sie halt praktisch schon alles erreicht.
Hat ja auch so ein typisches Klischee-Outfit, ne? Mit so einem Laborkittel und ja. so eine, ja, es ist keine Schweißerbrille, aber so eine, wo man quasi Lichtbögen hinter sehen kann. Also so wie man das aus irgendwelchen Filmen kennt, so nach dem Motto hier, ja, jetzt gleich kommt ein grelles Licht, setzen Sie mal die Brillen auf. Ja, so eine Brille hat die halt die ganze Zeit irgendwie oben am Kopf hängen.
Ja, und in ihrer Tasche, die sie auch immer dabei hat, hat sie halt schon so Sachen dabei, die man als Schülerin eigentlich nicht dabei haben sollte. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, so ein Mittel, mit dem man halt Blutspuren
Luminol
wieder sichtbar machen kann.
Ja.
Und
Blut und andere Körperflüssigkeiten.
Ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall
Marvin.
So der Maincast sehr sympathisch. Der Manfred von Karma ist
ja,
super
ist ein Penner,
arschig.
Ja.
Ja.
Du hast schon gesagt, dass im zweiten Teil auch seine Tochter vorkommt.
Ja, die ist auch super arschig. Also
das muss in der Familie liegen.
Ja. Franziska von Karma, die sogar mit einer Peitsche umgeht. Und ich glaube, in Deutschland studiert hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Oh Gott. Wer noch
Studies in Germany, ja.
Wer es noch also, großartig vorkommt, ist dieser Marvin Gosberg, ne? Der Anwalt, bei dem Mia, glaube ich, gelernt hat.
Angefangen, genau, ja. Wie gesagt, am Anfang wirkt es immer noch so ein bisschen, als wären das halt wirklich nur einzelne Fälle, aber später stellt sich halt heraus, dass Fall 2 und 4 zusammenhängen und sich so ein großes Ganzes ergibt, weshalb dann halt im vierten Fall halt auch Charaktere wie ihm dieser Marvin Grossberg dann nochmal auftauchen, um zur Lösung von dem alten Fall, der halt in den neuen Fall mit einspielt und sich das dann alles die Hand gibt. Was ziemlich cool ist. Habe ich nicht mit gerechnet, weil es gibt halt diesen einen Vorfall, diesen DL6-Fall.
Das ist der aus dem fünften.
SL9-Fall und es ist schrecklich mit diesen Bezeichnungen. Ja.
SL-9 ist der Fall, bei dem Mias Mutter als Medium hinzugezogen wurde.
Nee, andersrum.
Ich meine,
DL6 ist das. Das ist DL6.
Na gut, dann vertue ich mich jetzt vielleicht.
Ne, ich gucke gerade auch nochmal nach, sicherheitshalber. Die L6 wird angezeigt bei Fall 4 und Fall 2.
Ach so, dann doch.
Okay, dann ist es, also der DL6, der wird halt so erwähnt, dass das halt, ja, Ungunst über ihre Familie gebracht hat, weil halt ihre, in einem Fall, ihre Mutter, die halt auch ein Medium war, ja, in den Fall einbezogen wurde. Sie ein Statement entsprechend mit dem Geist abgegeben hat und dann alles irgendwie falsches Spiel gespielt wurde und ihr Ruf komplett zerstört wurde. Und du denkst, okay, dann damit hat es sich. Aber tatsächlich kommt dann halt im vierten Fall die Revelation, die Phoenix Wright Revelations, und da wird dann der komplette Fall tatsächlich nochmal aufgerollt, weil Miles natürlich auch irgendwie mit dran steckt. Und es zufällig passiert ist, dass jetzt gerade nochmal etwas passiert ist, weil das wird im Spiel auch öfter angesprochen. Fälle vergehen nach einer Zeit. Wenn irgendwie 15 Jahre oder so, wird, glaube ich, im Spiel gesagt, vergangen sind, dann wird ein Fall ad acta gelegt, dann ist halt, wird gesagt, okay, der Fall, der wird jetzt nie wieder in Angriff genommen. Die Akte wird geschlossen, Ende, aus. Und zufällig passiert es genau am letzten Tag, wo der Fall noch Relevanz hat, nach den 15 Jahren, dass dann halt ein ähnliches Event wie in diesem Fall nochmal passiert und das Ganze nochmal aufgerollt wird und wir als Phoenix Wright den natürlich lösen dürfen. In der Gegenwart und Vergangenheit. Was echt cool ist.
Ja, es ist ja so ein Zufall, ne? Genau auf dem letzten Tag. Ah ja. Haben wir irgendeinen vergessen? Ich glaube, die meisten sind, haben wir durch. Die restlichen sind halt fallabhängig.
Ja, das meiste ist fallabhängig.
Ja.
Und wie gesagt, alles irgendwie Stereotypen, die aber durch die Animation und wie sie mit diesem Stereotyp umgehen, halt auch Persönlichkeit bekommen. So dass man sie als Zeugen und Gegenspieler ernst nimmt, finde ich. Also, wie gesagt, hin und wieder ging es mir mit den Animationsphasen doch ein bisschen auf den Senkel. Aber im Großen und Ganzen fand ich das super sympathisch von der Präsentation her. Toll ist auch die Musik. Du hattest ja im letzten Jukebox-Podcast das Objection drinne.
Genau.
Und hat sich auch zu meinem Lieblingsstück gemausert. Wenn man das Stück hört und auch ein bisschen dann halt schon im Spiel drinne ist, merkt man, dass das irgendwie sowas hat von, das Blatt wendet sich jetzt. Jetzt hat Phoenix wieder das Zepter in der Hand. Und das ist, wenn das dann spielt im richtigen Moment, ist das so geil, dass du richtig drauf abgehst und wieder noch tiefer in den Fall gezogen wirst. Weil anders als andere große Visual Novels ist halt hier wirklich gar nichts vertont. Wie gesagt, es hat seinen Ursprung auf dem Game Boy Advance. Und das Maximum, was wir halt zu hören bekommen, ist im Englischen halt Hold it, Objection.
Take that.
Wie du schon, ja, genau. Und beziehungsweise dann halt im Deutschen die deutschen Übersetzung davon.
Nimm das.
Und entsprechend muss halt hier viel auch von der Musik getragen werden. Hm. Und die bringt das super rüber.
Ja, also wenn man den dann irgendwie angreift und dann nimm das, ne, einen Beweis vorlegt, das setzt halt dieses Objection ein und das reißt einen dann immer direkt so richtig schön mit. Man merkt, ja, ich habe wieder was gefunden, es geht wieder aufwärts. Es ist einfach geil.
Ja. Es ist, ach Gott. Generell ist das Spiel auch sehr leichtherzig, es hat viel Humor.
Ja.
Selbst in ernsteren Momenten. Aber so vom Ton her würde ich sagen, es ist gut ausbalanciert. Also du hast nie so das Gefühl, dass ein ernster Moment jetzt irgendwie durch Lächerlichkeit runtergezogen wird, sondern es ist gut ausbalanciert, so dass du die ernsten Momente für sich stehen haben kannst und dann halt auch einfach mal, wenn Larry wieder auftaucht und irgendwelchen Blödsinn erzählt, hin und wieder auch mal eine Comedy-Einlage hast. Also es ist nicht immer komisch und nicht immer ernst, sondern es ist gut ausbalanciert, so dass du halt eine schöne Spannungskurve hast.
Ja. Jetzt wenn weiß ich...
Ich wollte gerade sagen, wenn ich ehrlich sein darf, brauchen wir keinen Spoiler-Teil, weil ich finde, so was die Story angeht, sollte jeder auf jeden Fall selbst gespielt haben, auch vom ersten Teil an. A, weil die Charaktere halt zum Großteil bestehen bleiben. Wie gesagt, ich spiele jetzt gerade den zweiten Teil und da ist direkt im zweiten Fall Maya wieder mit involviert, die halt eigentlich nach dem vierten Fall aus dem ersten Teil ja wieder zurück in ihre Heimat ist. Und da wird eine schöne Brücke geschlagen. Also die Spiele sollte man tatsächlich auch chronologisch spielen, was halt durch die Trilogy ganz einfach gemacht wird. Und ich finde, die Story an sich ist so spannend und baut halt auch gut auf sich auf, dass man eigentlich nichts vorwegnehmen will. Wie gesagt, okay, wir haben jetzt gespoilert, dass Mia stirbt. Aber wie gesagt, das wusste ich auch schon vorher. Deswegen
hoffe ich, dass ich das jetzt
niemandem weggenommen habe.
Direkt nach dem Tutorial-Fall passiert das ja schon. Und von daher.
Ja, der geht auch nur eine halbe Stunde. Also das ist wirklich ein Spoiler von so der ersten Stunde des Spiels.
Ja, und ist ja quasi auch dann ein großer Teil, der zur Story gehört.
Ja.
Sonst hättest du ja Maya nicht dabei und sie könnte nicht dann ab und zu mal von ihrer Schwester besessen werden oder besetzt werden und geil.
Ja. Ich weiß noch, wie du mir immer Vorwürfe gemacht hast, dass ich so.
Ja.
Ich werde die Kyle ist notgeil Compilation zusammenschneiden.
Zu Weihnachten was als Outtakes.
Ne, als Bonus-Episode.
Na, Mia ist schon ein geiler Charakter, im wahrsten Sinne, ja. Und wenn sie dann, wie gesagt, von den anderen Charakteren den Besitz ergreift, das ist immer nett anzuschauen. Findest du was gut? Das macht das Spiel ein bisschen erwachsener.
Ja, lass ich jetzt mal so stehen. Also, wie gesagt, ich finde eigentlich nicht, dass wir einen Spoiler-Teil brauchen.
Ja, im Großen und Ganzen, wir wollen die Fälle ja jetzt nicht unbedingt auseinanderpflücken. Das ist ja, könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr.
Ja, ich tatsächlich auch nicht. Also, die sind teilweise so verstrickt,
ja,
dass du das im Moment halt mitnimmst. Ich könnte dir zum Beispiel sagen, wer der Mörder war in jedem Fall und so ganz grob, wie der Fall an sich abgelaufen ist, aber das wäre es dann tatsächlich auch schon.
Genau.
So die Twists and Turns, die könnte ich jetzt nicht mehr nennen.
Das Einzige, worauf wir jetzt noch eingehen könnten, wäre eventuell, was es halt außer den drei Teilen noch an Fortsetzungen gab. Es gibt da wohl noch dieses Apollo Justice.
Ja, was ja eigentlich der vierte Teil ist, weil das im Dual Destinies ja auch tatsächlich aufgegriffen wird, was dann der fünfte Teil wäre.
Genau.
Dann gibt es noch diese Investigations, wo es nur der erste Teil in die USA geschafft hat. Das sind zwei Teile in Japan. Wie gesagt, der erste hat es schon nicht mehr zu uns geschafft, da wo man Miles Edgeworth spielen kann. Was ich schade finde, weil ich hätte Bock, mal als er zu spielen. Mhm. Und wenn ich mit 1, 2, 3 Apollo Justice durch bin, dann werde ich mir den wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Da habe ich Bock drauf. Es gibt einen Kinofilm, zu dem wir demnächst auch einen Filmkommentar machen werden. Du hast ihn schon gesehen.
Ich habe den gesehen, ja, tatsächlich. Und das.
Ja, schaut euch einfach mal mit großer Vorsicht Screenshots zu an, weil die haben wirklich die Kostüme 1:1 übernommen, inklusive Frisuren.
Oh ja.
Das ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten.
Ja, was ich wie gesagt besonders albern finde, ist, dass die ganze Beweisakte als Hologramm mitten im Gesicht, im Gerichtssaal immer schwebt und wenn er dann den Beweis vorlegt und schleudert er Miles Edgeworth das Hologramm quasi entgegen mit dem Satz, nimm das und schiebt das ganze Hologramm ihm quasi so ins Gesicht. Es ist einfach nur lächerlich. Ja, dann gibt's noch das geliebte Crossover, was ich leider immer noch nicht zu Ende gespielt habe. Tut mir leid, ich habe keine Zeit dafür. Mit Professor Layton. Das ist ja einfach eigentlich im Prinzip nur, man hat den investigativen Teil genommen und hat das halt in das Layton-Universum verfrachtet. Oder also die sind zusammen halt in einem Universum, aber mit Professor Layton und seinem Luke suchst du nach Hinweisen, löst dabei Rätsel, was halt diese Professor Layton-Spielmechanik ist. Und wenn du die Beweise gesammelt hast, übergibst du die quasi an Phoenix Wright und er macht dann die Gerichtsverhandlung und verteidigt dann den jeweils Angeklagten. Was cool gemacht ist und teilweise halt auch mit Cutscenes und auch komplett in der deutschen Fassung vertont dann stattfindet. Also man hat nicht die ganze Zeit Vertonung, aber zumindest in den Cutscenes und teilweise halt in so ein paar Szenen im Spiel hast du halt auch Sprachausgabe. Ist sehr nett.
Okay. Ja, und es gibt noch einen Teil in Japan, der halt im feudalen Japan spielt. Aber von dem wurde auch schon gesagt, der wird wahrscheinlich nicht in den Westen kommen.
Oh.
Das ist sehr ärgerlich. Die Serie hat wohl im Westen stark an Verkäufen abgenommen. Weshalb dann halt wie viele Spiele wie dieses Investigations oder halt dieses im feudalen Japan einfach nicht mehr zu uns rüberschwappen. Was sehr schade ist, weil man dadurch ein unvollständiges Bild der Reihe hierzulande bekommt. Was sehr schade ist. Also da verpasst man wahrscheinlich was, was durchaus seinen spielerischen Wert hat. Weil wie gesagt, ich habe Bock auf das Miles Edgeworth-Spiel und wenn das was taugt, das sieht nämlich in den Bildern so aus, als würde man dann da tatsächlich auch ein bisschen rumlaufen können mit Miles, dass ich mir dann auch den zweiten gerne mal geben würde, aber der hat es wie gesagt nicht mal zu einer amerikanischen Fassung geschafft.
Ja, und Japanisch verstehe ich nicht. Ja, sehr schade. Also ich kann ja noch nicht mal verstehen, warum Capcom nicht die deutsche Übersetzung in die Remastered-Version übernommen hat, weil dann ich hätte auch nochmal Geld ausgegeben. Also zumindest damals dann für die iOS-Version oder jetzt für die 3DS-Version würde ich mir gerne kaufen. Aber warum? Wenn es das auch in Deutsch auf dem DS gibt.
Ja. Ja, finde ich schade, weil, wie gesagt, die Trilogy ist halt ein wirklich super Deal. Du kriegst halt für 10 Euro jeden Teil.
Ja, und sie ist grafisch als, aufgepeppt halt.
Genau, du hast halt noch mal die Sprites wirklich handgezeichnet. Und dann bekommst du halt das Gesamtpaket für, also ich sag jetzt 10 Euro pro Spiel, aber es ist halt wirklich nur als Paket verfügbar. Du zahlst halt 30 Euro und dann hast du 3 Spiele auf einmal und da kannst du mit 60 bis 80 Stunden Spielzeit rechnen. Und weshalb man sich denn da nicht die Mühe gemacht hat, einfach die deutsche Übersetzung mit rauszuziehen und zumindest als Option anzubieten, finde ich auch sehr schade.
Ja, kann ich, wie gesagt, überhaupt nicht verstehen. Ja, aber wer des Englischen mächtig ist, soll sich auf jeden Fall dann die Trilogie holen, weil das ist einfach ein super Paket, denke ich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bereue es nicht und schon für den ersten Teil hat sich die Anschaffung bzw. der Download, das gibt's ja nur als Download bei uns, gelohnt. Und ich blicke schon gespannt dem weiteren Verlauf des zweiten Teils entgegen, weil der auch schon sehr spannend einsteigt. Wie gesagt, Maya ist diesmal die Angeklagte und mehr will ich nicht verraten, weil ich auch gar nicht weiß, wie es ausgeht.
Ja, da habe ich damals dann irgendwie aufgehört. Ich habe den zweiten Teil nur angefangen gehabt und dann auch dann da, das ist Fall 2, sagst du. Maya als Angeklagte, ja, ich meine, da hätte ich dann aufgegeben. Den ersten habe ich wohl noch gespielt, den zweiten habe ich dann irgendwie sein lassen. Aber ich denke mal, wenn ich die Zeit dazu finde, gucke ich mir den dann auch nochmal an.
Tu das. Du hast jetzt schon gesagt, du hast den zweiten eben auch nicht beendet. Deswegen würde ich gerne an unsere Hörerschaft fragen, ob jemand den zweiten und dritten gespielt hat und sich interessiert melden würde, mit mir dann da demnächst auch drüber zu podcasten, wenn ich mit Teil 2 und 3 durch bin. Es würde mich sehr freuen, wenn sich da jemand finden lässt. Denn ich finde, das ist eine Reihe, die, wie gesagt, uns nicht nur vorgeschlagen wurde, sondern letztlich sich auch sehr, sehr interessant gezeigt hat, einfach vom Verlauf her. Dass halt die Spiele storymäßig irgendwie schon zusammenhängen, was so die Figuren angeht. Und B, dass er halt leider Gottes auch eine bewegte Geschichte hat, was die westlichen Releases angeht. Und jetzt nach so vielen Jahren halt nochmal ein bisschen darüber zu sprechen, was die Spiele ausmacht. Und vielleicht Leute, die wie ich halt immer schon Interesse dran hatten, aber nie wirklich die Muße hatten, sich da mal dran zu setzen, nochmal die Möglichkeit zu geben, sich die Spiele anzuschauen, sich darüber zu informieren, ob es vielleicht doch was für sie ist. Und wie gesagt, ich habe es lange vor mir hergeschoben. Du hast es mir schon 100.000 Mal gesagt. Spiel's. Die erste Episode ist kostenlos auf iOS. Und ich habe mir gesagt, ja.
Ja, also und irgendwann habe ich dann
einfach, ja. Und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay, komm, 30 Euro, zack, runtergeladen. Und ich bereue es fast, es nicht schon früher getan zu haben. Also ich bin sehr begeistert von meinem Einstieg ins Phoenix Wright-Universum und ich würde mich freuen, wenn sich dafür die kommenden Spiele noch jemand finden würde als Gast.
Jo. Vielleicht komme ich ja bis dahin auch durch.
Oh. Häng dich dran, ja. Nächste Woche gibt's gleich Podcast Doppelpack, denn wir werden über die finale Folge von Life is Strange sprechen. Und dazu machen wir nicht einen Podcast, sondern gleich zwei. Denn neben unserer Standardbesetzung mit mir, Andreas und Doreen, haben sich auch noch zwei weitere Kollegen gemeldet, die gesagt haben, wir wollen da aber auch nochmal drüber sprechen.
Wer denn?
Und entsprechend bekommen du, Kai und Roman, den ihr vor zwei Folgen gehört habt, glaube ich, in dem Mini-Reviews Volume 3, auch nochmal die Gelegenheit dazu, wenn wir dann einen Zweiteiler praktisch daraus machen, um über Life is Strange Episode 5 zu sprechen.
Ich bin mal gespannt, weil meine Tochter hat jetzt die letzte Episode dann, nachdem jetzt endlich die Fanübersetzung auch da ist, die deutsche, auch gespielt. Und bei der waren schon wieder einige Dinge anders, als es bei mir war. Fand ich interessant. Deswegen freue ich mich darauf, darüber zu reden, wer was wie erlebt hat.
Ja. Werden wir denn demnächst sehen in unserem großen Life is Strange Episode 5 Doppelspezial.
Doppelpack.
Dann würde ich sagen, danke Kai, dass du dir das Let's Play angetan hast, um mit mir heute über Phoenix Wright Ace Attorney zu podcasten.
Ja, 80 Parts. Sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend.
Vor allen Dingen, wenn das dann noch so junge YouTuber sind, die dann manchmal meinen, sie müssten die Texte eigen interpretieren und sich nicht an die Vorgabe da oder an den Originaltext halten und das dann auch noch lustig finden. Sehr anstrengend, ja. Wie gesagt.
Ja gut, hat Spaß gemacht, wie gesagt. Ich bin froh, in der Serie jetzt drinne zu sein. Und werde wahrscheinlich gleich den 3DS anschmeißen und mich weiter an Justice for All machen. Das ist, glaube ich, der zweite Teil.
Ja.
Trials and Tribulations ist der dritte. Ja, Justice for All müsste dann der zweite sein.
Genau.
Und mal gucken, ob es Justiz für alle gibt.
Justitia ist blind, das weißt du.
Ja, gut. Würde ich sagen, okay. Hört man sich das nächste Mal wieder zu Life is Strange, dem Doppel-Podcast-Event. Ich bin der Maurice. Bis dann.
Ja, ich sag auch ciao, euer Kai.